freuen uns, dich auf Podcast begrüßen zu dürfen und dir so Anteil an unserem gottesdienstlichen Leben zu geben. Wir danken dir für jede Form des Mittragens. Mit einer Online-Spende auf der Website kannst du die Vision der Vineyard Bern finanziell unterstützen. Wir wünschen dir viel Inspiration beim Hören der Botschaft und Gottes Segen.
Es ist eine Ehre, mit euch da zu sein, gemeinsam Jesus anzubeten. Und dieses letzte Lied hat mich einfach verräumt, wer unser Jesus ist. Und eigentlich war das auch schon meine Predigt. Er, Jesus, er ist der Gott der Zerbrochenen, der Freund der Schwachen. Ich bringe übrigens ganz liebe Grüße aus dem 10 Uhr Gottesdienst. Meine Frau Madeleine, steh doch kurz auf, Madeleine, damit ich alle sehen, wer meine Frau ist. Madeleine und ich, wir sind im Sommer 5 Jahre verheiratet und wir engagieren uns auch im 10 Uhr Gottesdienst der Vineyard und eben ich bringe ganz liebe Grüße mit. Wir hatten eine kraftvolle Zeit gemeinsam und ja, ich bin einfach begeistert mit deinem Team, das eine Leidenschaft für Gottes Gegenwart hat, gemeinsam einfach zusammenzukommen und Gott anzubeten und diesen Gottesdienst zu gestalten. Wir befinden uns ja mitten in einer Predigtserie, geistliche Schätze zu Gebet und Fasten entdecken. Und letzten Sonntag hat Martin Itten zu uns geredet in einem inspirierenden Predigtinterview. Und er hat uns erzählt, wie seine Geschichte mit Gott im Gebet und wie diese zu einer schweizweiten Lobpreisbewegung in der katholischen Kirche geführt hat. Und auch ich möchte heute zu euch über Gebet sprechen, und zwar über eines meiner größten biblischen Vorbilder für ein Leben des Gebetes, und das ist Maria von Bethanien. Maria von Bethanien wird 3-mal in der Bibel erwähnt, und jedes Mal, wenn sie in den Evangelien erwähnt wird, ist sie zu den Füßen Jesu zu finden. Von ihr wird nicht berichtet, was für Wunder sie gewirkt hat, oder sie kommt in der Apostelgeschichte auch nicht vor, aber jedes Mal, wenn sie erwähnt wird, einmal in einem Moment mitten im Alltag, in der Geschäftigkeit des Alltags, ein anderer Moment in einem Moment der extravaganten Hingabe, wie wir sie gerade gemeinsam erlebt haben in der Worship-Zeit, ein anderes Mal in einem Moment von großem Verlust und Schmerz, und jedes Mal finden wir Maria zu den Füßen Jesu. Und mich inspiriert Marias Leben der Hingabe ganz persönlich, und ich möchte mit euch heute gemeinsam nachspüren, was hat sie in Jesus gesehen, dass sie ihn einem Leben von solch extravaganter Hingabe würdig erachtet hat. Und wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr diese gerne hervornehmen und mit mir zur ersten Geschichte, die erste Geschichte aufschlagen, die wir in Lukas 10, 38 finden. Jesus, wir sind heute in deinem Namen zusammengekommen. Wir anerkennen, dass du hier bist. Wir versammeln uns um deine Gegenwart. Und so gut wir wissen, wie, sitzen wir zu deinen Füßen und wollen deinem Wort zuhören. Öffne du unsere Herzensaugen und unsere Herzensohren, dass wir deine Stimme hören und damit wir ein bisschen mehr von deiner Schönheit erkennen. Amen. Ich lese vor aus Lukas 10, ab Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er, Jesus, in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus ist unterwegs und kommt nach Bethanien. Das ist ein Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und Martha und Maria, zwei Schwestern, sie haben auch einen Bruder namens Lazarus. Sie nehmen Jesus in ihr Haus auf. Und die beiden Schwestern haben zwei unterschiedliche Antworten auf die Gegenwart Jesu. Und auch wir Jesus in unser Leben, in unser Haus aufgenommen haben. Ich glaube, wir sehen in Martha und Maria zwei verschiedene Typen, wie wir auf die Gegenwart von Jesus antworten oder unterschiedlich leben. Wir lesen, dass Martha sehr beschäftigt war mit vielem Dienen, während Maria zu den Füßen Jesu niedersaß, sich setzte und seinem Wort zuhörte. Martha schien abgelenkt in der Geschäftigkeit ihrer Aufgaben, ihren guten Aufgaben. Sie diente Jesus. Sie hatte Jesus als Gast und diente ihm. Aber sie war abgelenkt, während Maria Jesus ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte. Und Martha nimmt Anstoß an ihrer jüngeren Schwester und beschwert sich bei Jesus: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr, dass sie mir helfen soll. Und Jesus antwortet ihr: Martha, Martha. Und er sagt das mit einer Stimme voller Liebe, ohne Vorwurf. In Johannes 11 lesen wir, dass Jesus Martha lieb hatte. Und er sagt: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das Gute erwählt und dies wird nicht von ihr genommen werden. Ich glaube, dass Jesus uns heute eine Einladung gibt. Da, wo wir vielleicht merken, dass wir abgelenkt sind oder innerlich besorgt, beunruhigt, da möchte uns Jesus eine Einladung geben und sagen: Komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus, wir kommen zu dir. Was auch immer uns Mühe macht, was auch immer uns belastet, wir geben es dir. In deiner Gegenwart finden wir die Ruhe und der Frieden, den wir so sehr brauchen und uns wünschen. Das zweite Mal, als Maria von Bethanien in der Bibel erwähnt wird, ist in Johannes 11. In Johannes 11 liegt Lazarus, ihr Bruder, todkrank im Sterben. Und die beiden Schwestern, Martha und Maria, sie senden zu Jesus hin und lassen ihm mitteilen, dass er im Sterben liegt, in der Hoffnung, dass Jesus kommt und ihn heilt. Jesus macht sich aber erst auf den Weg nach Bethanien, nachdem Lazarus bereits gestorben ist. Und Martha und Maria, enttäuscht über den Tod ihres Bruders und darüber, dass Jesus zu spät gekommen ist, kommen auf Jesus zu. Und in diesem Moment von großem Schmerz und Verlust kommen sie beide zu Jesus. Und wir sehen wieder diesen Kontrast, wie sie mit Jesus interagieren. Martha bleibt auf Augenhöhe mit Jesus, so wird sie beschrieben. Und sie redet viel und sie weiß viel. Maria hingegen, sie kommt zu Jesus und fällt ihm zu Füßen und weint. Maria fällt vor Jesus hin, sie betet ihn an. Inmitten von ihrem Schmerz, ihrem Verlust, ihrem Nichtverstehen. Und sie weint zu den Füßen Jesus, sie schüttet ihm ihr Herz aus. Jesus ist tief bewegt von Marias Hingabe und er weint und weckt schließlich Lazarus aus den Toten auf. Auch ein Kapitel später in Johannes 12 ist Maria wieder zu den Füßen Jesu zu finden. Jesus ist wieder bei ihnen zu Gast, unmittelbar bevor er auf Jerusalem einzieht, wo er gekreuzigt wird und am dritten Tag aufersteht. Und bei diesem Gastmahl nimmt Maria sehr kostbares Salböl und salbt die Füße Jesu, sodass das ganze Haus mit dem Geruch dieses Salböls erfüllt wird. Und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Es steht dort, dass das Salböl 300 Denare wert war, ein ganzer Jahreslohn. Und Maria nimmt dieses Alabasterfläschchen und bricht es und gießt alles aus in einem Moment als ein Ausdruck ihrer Liebe und ihrer Zuneigung für Jesus. Die Jünger nehmen Anstoß an Marias Ausdruck extravaganter Hingabe und in ihren Augen ist es Verschwendung. Dieses Salböl hätte teuer verkauft werden können und den Armen gegeben werden. Jesus aber verteidigt Maria wieder und sagt, dass sie mit ihrer Salbung seinen Leib für seinen Tod und sein Begräbnis vorbereitet hat. Was bewegte Maria zu einem solch extravaganten Ausdruck ihre Liebe für Jesus? Was sah sie in Jesus, dass sie Jesus einem solchen Leben der Hingabe würdig erachtete? Es gibt eine Parallelstelle zur Salbung Jesu im Lukas-Evangelium, von der ich glaube, dass sie uns einen Hinweis darauf gibt. Bei Lukas wird der Name der Frau, die Jesus salbt, nicht genannt. Sie wird lediglich als Sünderin bezeichnet. Ich lese euch die Geschichte aus Lukas 7 vor, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ich liebe das. Der Pharisäer sprach bei sich selbst, also er dachte, er sprach nicht laut. Und Jesus antwortete ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Maria verstand, dass Jesus sein Leben für uns hingeben wird. Sie salbte Jesus, so heißt es, in Vorbereitung auf seinen Tod. Also sie verstand etwas, was die Jünger nicht verstanden. Jesus sprach immer wieder mal die sogenannten Leidensankündigungen. Sagte er: Ich werde sterben, ich werde leiden und ich werde auferstehen. Und die Jünger verstanden es allesamt nicht, aber es scheint so, dass Maria es verstanden hat. Sie antizipierte den Tod und das Begräbnis Jesu und sie salbte ihn. Hingabe ist unsere Antwort auf die Würdigkeit Jesu, und die Würdigkeit Jesu erkennen wir in seiner Lebenshingabe am Kreuz. Darum singen sie auch im Himmel: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Also würdig ist Jesus, der Gekreuzigte und der auferstandene Herr. In Römer 12, Vers 1 schreibt der Apostel Paulus: In Anbetracht von Gottes großem Erbarmen dringe ich in euch, meine Brüder, meine Schwestern. Stellt eure Leiber Gott dar als ein lebendiges Opfer, ihm heilig und ihm wohlgefällig. Dies ist unser vernünftiger Gottesdienst. In Anbetracht von Gottes großem Erbarmen. Maria bricht die Alabasterflasche und gießt das Salböl aus. Sie weint zu den Füßen Jesu. Es ist eine Antwort auf Jesus, der sein Leben für uns hingibt. Er wurde gebrochen für uns am Kreuz und sein Blut floss. Er hat sein Blut für uns vergossen, sein Leben für uns hingegeben. Ein Leben der Hingabe ist einfach die Antwort auf Jesu Lebenshingabe. Hast du so einen Moment in deinem Leben, wo du Jesus dein Leben hingegeben hast, wo du vielleicht zum ersten Mal erkannt hast, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, was er für uns getan hat? Ich erinnere mich persönlich an meinen Moment. In den Frühlingsferien sind es 11 Jahre her. Ich wuchs auf in einem christlichen Elternhaus, aber als ich in die Oberstufe kam, hatte ich diesen Zweifel in meinem Herzen an Gottes Güte. Hat Gott wirklich das Beste im Sinn mit meinem Leben oder verpasse ich etwas, wenn ich dem christlichen Glauben meiner Eltern nachfolge? Und dieser Zweifel war wie ein Same in meinem Herzen, der wuchs und schlussendlich die Früchte von Rebellion trug. Ich wandte mich von Gott ab und erlebte viel Zerbrochenheit. Und ich erinnere mich an diesen Tag im Frühling 2013, als ich zum ersten Mal erkannte, was Jesus für mich getan hat. Ein Mann sprach zu mir, mein Herz wurde durchdrungen und ich wusste, ich konnte mich nicht mehr länger von Gott verstecken. Ich wusste, dass Gott mich sah und ich. Und als ich auf den Knien war und mein Leben Jesus übergab, begegnete ich im Kreuz einem guten Vater, einem Gott, der mich bedingungslos liebt und annimmt. Und das inmitten meiner Zerbrochenheit, inmitten meiner Unwürdigkeit. Und diese bedingungslose Liebe und Annahme, diese Gnade, die lässt einem nicht als denselben zurück. Mein Leben war für immer verändernd. Ich erinnere mich, wie ich aufstand von den Knien und diese Last, die auf meinem Herzen lag, dieser Mantel der Scham wegen all meiner Verfehlungen, meinem Versagen, die ich hatte, wie dieser weggenommen wurde. Und ich spürte, wie diese Freude und dieser Friede mein Herz erfüllte. Und ich erinnere mich einfach, wie ich diese Gewissheit hatte. Ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich ein Kind von Gott bin. Erinnerst du dich an deine erste Liebe?